Ja, ich denke, wir verstehen die Schrift auch in solchen Tagen, wenn die Bibel sagt, unser Leben geht dahin wie ein Geschwätz. Kaum waren wir da, schon sind wir weg. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, auch in solchen Tagen, dass man wegblickt von sich, wegblickt von den Dingen dieser Welt, wegblickt auch von den Problemen, selbst in der Gemeinde, dass man hinblickt auf ihn. Und wir möchten jetzt heute nochmals zum Schluss diesen Hesekiel-Tempel vor unserem Auge, vor unserem geistlichen Auge vorbeiziehen lassen, ohne zu versäumen, ihn in die richtige, sag mal, Umgebung einzubetten. Ich lese uns Johannes 1, Vers 18. Ich denke, manchmal muss man sich einfach, so wie man sich auf den Tempel konzentriert hat, muss man sich auf bestimmte Eckpfeiler konzentrieren. Wir werden jetzt noch sehen, wo der Schlüssel war zu Hesekiel. Der kommt jetzt erst am Schluss. Ihr seht dann der Schlüssel. Johannes 1, 18. Niemand hat Gott je gesehen. Niemand, gar niemand. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, nicht wahr? Der ist im Schoß des Vaters, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wir haben hier etwas Wunderbares, wo die Bibel sagt, wir wissen von Gott gar nichts. Alles Suche des Menschen nach Gott kann man völlig vergessen. Der Einzige, der wirklich im Schoß des Vaters war, der in dieser Lichtswelt war, so wie sie Philipper 2, 5, 6, 7, 8 steht, der in diesem unzugänglichen Licht war, wo es keine Zeit gibt und nie geben wird. Da gibt es auch keine Ewigkeit, die hat der Herr Jesus erst geschaffen, steht im Hebräer 1. Das heißt, in dieser wunderbaren Welt war der Herr Jesus, niemand hat die geringste Ahnung von Gott als der Sohn allein. Und die Bibel sagt, er ist gekommen, er hat sich erniedrigt, um uns diese wunderbare Erlösung zu schaffen. Und ich lese uns 1. Timotheus 6, 16 doch dazu, dass wir es verstehen, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Da steht im Griechischen bei dem Wort Machtkontrolle. Gott gebührt die absolute Kontrolle auch über unser Leben. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, niemand hat ihn gesehen, dann ist klar, dann im Alten Testament hat ihn auch niemand gesehen. Aber wenn letztendlich Mose von Angesicht zu Angesicht mit Gott redete, ist auch klar, dass er Gott nicht gesehen hat. Ja, wen hat er denn gesehen? Das Angesicht Gottes. Wer ist das Angesicht Gottes? Der Herr Jesus. Er hat den Sühnedeckel sehen dürfen. Auf dem Berg Sinai. Auch der Herr Jesus. Als dieser Fürst und Anführer der Engelheerscharen vor Josua steht, in Josua 5. Wen hat er gesehen? Er betet ihn an. Man darf einen Engel nicht anbeten. Wen betet er an? Der Herr Jesus. Also du siehst überall, wo du hinsiehst, ist diese Offenbarung, diese alleinige Offenbarung Gottes durch den Herr Jesus. Und das ist auch der Grund, warum sich die Gemeinde um den Herr Jesus dreht. Warum alle unsere Tempel nur ein Thema haben, der Herr Jesus. Und wenn man jetzt ganz sachlich, ganz nüchtern die Bibel liest, dann sieht man Kolosser 1, 15, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel, was auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Hier könntest du 100 Jahre darüber predigen, 100 Jahre darüber nachsinnen, da würdest du es nicht in der Tiefe erfassen. Die Bibel sagt hier etwas, Gott der Vater ist in diesem Licht geblieben, hat alles seinem Sohn gegeben. Er ist der Totalerbe Gottes. Ist hingegangen, der gleichen Wesens ist wie der Vater und hat als Gott, der sich in der Menschheit geoffenbart hat, in seiner Menschwerdung, ist er hingegangen und hat alles getan. Wisst ihr, wir denken immer beim Herr Jesus, dann denken wir das Kreuz an die Erlösung. Das ist alles ungeheuer zentral und wichtig. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, er ist auch der Schöpfer. Er hat alles getan. Vater hat ihm alles gegeben. Er hat dieses ganze Universum, das unvorstellbar ist, hat er in seiner Hand. Er trägt es mit seinem Wort. Wisst ihr, und zu wem dürfen wir beten? Wenn wir durch diese herrliche Schneise, ist ja Schneise, durch die Finsternismächte hindurch, durch alle Himmel hindurch, die wir gesehen haben in Hebräer 10, 19, wenn wir hier kindlich im Glauben vor das Angesicht Gottes, vor der Herr Jesus treten dürfen, vor der Sühnedeckel, dann sind wir vor einer Person, die dieses ganze Universum mit einem Wort trägt, der so unvorstellbar ist, dass wenn 20 Millionen Menschen gleichzeitig zu ihm betet, er diese 20 Millionen Menschen vollständig versteht, vollständig mit ihnen reden kann, sie erhören kann. Das ist unfassbar. Da merkst du erst, was wir für kleine Wichte sind im Vergleich zu diesem gewaltigen Herr. Und jetzt sagt die Bibel, das ist der, der letztendlich uns gerettet hat. Jetzt versteht ihr auch, warum im Himmel, wenn die Anbetung in Offenbarung 5, ab Vers 8 geschieht, die Bibel sagt, dort sind die Gebete der Heiligen, dieser heilige Weihrauch, der aufsteigt. Und dann siehst du, wie es heißt, du bist würdig, weil du hast uns erkauft. Da siehst du, wie der ganze Himmel sich um diese Erlösung Jesu Christi dreht. Und jetzt kommt etwas, das ich kaum fassen kann als Mensch. Auch diese ganzen Dinge, die wir gesehen haben im Hesekiel-Tempel, die sind ja kaum fassbar. Das sind ja Dimensionen der Ewigkeit, die sind ja höchste Geheimnisse Gottes. Wenn ich dann lese in 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel seid, dieser Naos, der wirkliche Tempel Gottes, und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wir kleine Menschen sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und die Bibel sagt ja, du mit deinem Körper bist der kleine Tempel und damit bist du ein Stein. Wenn man die Steine alle zusammensetzt, dann hast du der große Tempel des Heiligen Geistes, von dem der Herr Jesus sagt, dass er ihn in 3 Tagen schaffen wird, nämlich der Leib Jesu Christi. Und in diesem Tempel ist genauso wie im Tempel der Stiftshütte, die ja letztendlich im Himmel ist selber, wo der Herr Jesus eingegangen ist mit seinem Blut und wo Mose sie sehen durfte. Und im Zentrum, im Allerheiligsten dieses Tempels ist der Sühnedeckel, der Herr Jesus. Wir sagen, genauso ist das, das sind so einfache Bilder, dass ein Kind es verstehen kann. Genauso, wenn ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, dann gibt es auch in meinem Herzen Allerheiligstes. Und mein Herz ist nur ein Allerheiligtum, letztendlich Gott gegenüber, wenn der Sühnedeckel, der Herr Jesus, im Mittelpunkt ist. Wenn der hohe Priester dort dienen kann, mir. Wenn dort das Blut Jesu ist, das mich reinigt. Wenn dort alles geschieht, dieses vollkommene Opfer bei mir wirksam wird, das haben wir ja gestern Abend gesehen, ich muss kommen und das glauben, dann passiert es. Es ist gigantisch. Wisst ihr, wenn ich mir vorstelle, ich, kleines Würmlein, gehöre zu diesem Leib. Ich bin wesensmäßig mit dem Herr Jesus, mit dem Schöpfer Himmels und der Erde, mit dem, der das ganze Universum trägt, mit der Millionen von Höllenstrafen, von Flüchen, von Sünde, unzählbaren, ausgelöscht hat mit seinem Blut. Mit dem bin ich wesensmäßig verbunden. Er wohnt in meinem Herzen. Was ist das? Das ist nicht fassbar. Wisst ihr, ich habe manchmal so, ich bin auch ein bisschen ein Gefühlsmensch und emotional, ich habe manchmal gedacht, wie wäre das schön, wenn du das alles fühlen könntest. Ich will es gar nicht mehr. Wisst ihr warum? Überlegt einmal, wenn ihr diese Gewalt fühlen würdet, das hält schon nicht aus, oder? Von daher hat es Gott beschlossen, dass wir es nicht fühlen dürfen, sondern dass wir es nur im Glauben fassen dürfen. Das reicht doch schon. Aber es ist doch gewaltig, was er hier tut. Wisst ihr, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, in dem Moment, Römer 8, 9 und 10, wie der Heilige Geist über uns kam. Und ihr könnt euch erinnern, 3. Mose 14, wo kommt denn der Heilige Geist hin? Da brauchst du ja gar nicht mehr denken. Er sagt doch klipp und klar, Ohrläpplein, Daumen, Zeh, der Heilige Geist kommt nur dorthin, wo vorher das Blut war. Das heißt, das Blut reinigt mein Herz und derselbe Sekunde zieht der Heilige Geist in mich ein. Dann bin ich wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung, in einem Geist zu einem Leib getauft. Wenn die Pfingstler oder Charismatiker zu mir kommen und sagen, du brauchst die Geistestaufe, sage ich, Leute, ihr seid einfach zu spät dran. Schon lang passiert. Am 30.05.1974 in einer Bank, im Waschraum, im kalten Raum ist dieses Wunder passiert. Ihr habt mir nichts mehr zu geben, ist alles da. In dem Moment, wie er kam, war alles da. Könnt ihr euch erinnern, was Kolosser 1 sagt? Alles ist von ihm, durch ihm. Zu ihm, auch für ihn steht dort. Das heißt, es dreht sich das ganze Denken Gottes aller Himmel, Himmel, die ihr Gott nicht einmal fassen könnt, dreht sich um der Herr Jesus. Und jetzt kommen wir nochmal zum Schlüssel von unserem Hesekiel. Wenn das alles so total ist und wenn in dem Moment der Geist der Sohnschaft, wenn er in mich einzieht, wenn ich dann ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Und jetzt haben wir ja gesehen, durch den Hesekiel, da lerne ich ja nur, wie man in diesem Tempel des Heiligen Geistes dafür sorgt, dass die Shechina, die Wolke und die Feuersäule funktioniert. Das heißt, dass sie vollständig mich erfüllt. Das sind diese 4 mal 1000 Ellen, bis ich schwimme. Das haben wir ja gesehen. Aber jetzt möchte ich nur den Beweis antreten, dass der Hesekiel-Tempel wirklich der Naos, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir haben ja gesehen, alles, was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Und jetzt sagt die Bibel in Hesekiel 39, am Vers, bevor unser Kapitel angeht, und ich will künftig mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen. Ist das Angesicht Gottes vor uns verborgen? Nein. Wir können im Glauben vors Angesicht Gottes gehen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott der Herr. Er hat der Heilige Geist in uns ausgegossen. Derselbe Sekunde wurden wir gerettet, wiedergeboren, in der Leib Christi eingefügt. Derselbe Sekunde waren wir im Tempel des Heiligen Geistes. Das Wunderbare ist, in der Sekunde war die Shechina vollständig da. Jetzt sagt die Bibel, jetzt musst du so bleiben und leben, dass sie da bleibt. Und jetzt passiert was ganz Einfaches. Jetzt beginnt der Hesekiel-Tempel. Also ganz klar, hier hast du eine Darstellung des Leibes Jesu Christi. Und jetzt beginnt's, wir haben es ja gesehen, ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, Kapitel 40 ist die Erweckung, noch der Vorhof. Da ist noch kein Wiedergeburt geschehen. Und das hat mich so erschüttert, wenn du siehst, wie Gott von Anfang an zeigt, dass du da kein Priester brauchst, du brauchst keine Menschen, du brauchst keine Religion, du brauchst gar nichts. Er beginnt ja das Kapitel und sagt, im 25. Jahr, 5 mal 5, 5 die Zahl der Gnade, es ist alles Gnade. Und er sagt klipp und klar, am 10. Tag, es kommt der Tag, im Leben jedes Gläubigen gab es den. Manchmal hat man vergessen, welcher Tag es war. Es gibt Gläubige, die sagen, ich weiß nicht, wann es geschehen ist. Sag ich, egal, es muss nur geschehen sein. Und wenn du mit 5, mit der Gnade und deiner Verantwortung, der andere 5, die Erlösung annimmst, dann bist du drin in diesem Tempel. Und das haben wir ja gesehen, das geschieht über die Zahl 8, Neuschöpfung. Am 8. Tag wurde das Kind beschnitten. Interessanterweise blutet es dort am wenigsten. Wie Gott das macht, das ist doch gigantisch. 8 Leute waren in der Arche, Noah, Sem, Ham, Japhet und die 4 Frauen. Die Klasse Abia, die 8. Klasse. Also wo im Lukas-Evangelium dann erklärt wird, dass die Erlösung geschieht und der Name Jesu hat die Zahl 888. Und 5, er gibt uns diese Gnade und es führt zu Neuschöpfung. Jetzt versteht ihr aber, warum es hier plötzlich durch 13 Ellen weitergeht. Jetzt versteht ihr, warum es 5 Stufen hochgeht, warum es dann 7 Stufen hochgeht, der Wille Gottes. Aber die 7 Stufen, der Wille Gottes, muss immer zu 8 Stufen führen, zur Neuschöpfung. Wisst ihr, jetzt hat die ganze Zahlensymbolik der Bibel hat plötzlich eine millimetergenaue mathematische Logik, dass wir das noch wie kleine Kinder nachvollziehen können. Und jetzt kommen wir zu vielleicht dem wichtigsten Punkt. Haben wir noch nicht gelesen. Johannes 1,17. Wir sagen, wunderbar, die Gnade ist da. Naja, dass die da ist, ist nicht selbstverständlich. Da steht nämlich etwas. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nicht gegeben, geworden. Die Gnade ist in Wirklichkeit der Person, nämlich er. Und die Wahrheit ist eine Person, nämlich er. Und jetzt merkt ihr, dass die Bibel das ernst meint, wenn sie sagt, alles ist von ihm, durch ihn, zu ihm, es dreht sich alles um ihn. Und ihr hättet keine Gnade ohne ihn. Sobald du zu ihm gehst und sein Angesicht siehst, versteht ihr? Ich gehe im Glauben durch diese Schneise bis zum Sühnedeckel, tritt vor Jesu Angesicht. Wisst ihr, was ich dann habe? Ich brauche dann nicht beten, Herr Jesus, gib mir Gnade. Wisst ihr, warum nicht? Ich stehe vor der personifizierten Gnade. Das ist alles da. Ich muss nur noch im Glauben zustimmen. Ich brauche nichts mehr tun. Wisst ihr, er ist wirklich nicht nur das Ein und Alles, das Alpha und das Omega, A und O. Er ist das Totale, was Gott uns geben wollte. Wisst ihr, und von daher, ich habe manchmal den Eindruck, der Teufel schießt Nebelrakete, um uns das zu verschleiern. Dass wir immer denken, oh Herr, hilf mir, oh mach das, mach jenes. In Wirklichkeit ist alles da. Ich muss nur noch wie ein kleines Kind das glauben und stell mich davor und nimm es. Habt ihr schon mal gesehen, wie Kinder Geschenke nehmen? Ich habe eine Enkelin, die heißt Emma. Ist jetzt 4 Jahre alt. Schon, wo sie 2 Jahre alt war, wenn wir zum Beispiel zum Geburtstag oder sowas gebracht haben, wenn sie der Opa oder die Oma gesehen hat, dann kam immer ein Schrei. Geschenke! Oh, Geschenke! Dann hat sie gewühlt in der Tasche. Und so ist eigentlich auch bei uns. Er hat uns alles gegeben. Römerbrief sagt, wie sollte Gott der Vater uns mit ihm in der Person Jesu nicht alles schenken? Wenn du mal so die Zahl 5 siehst, Gnade. Gnade ist ja ein freies Geschenk, wo ich nichts dafür kann. Wenn du so mal 5 siehst, dann fängt der Hesekiel-Tempel an und sagt, 5 mal 5, 5 hoch 2 ist das mathematisch. Du hast die totale Gnade, du hast alles. Alles? Ich habe es lange nicht erkannt. Irgendwann ist mir klar geworden, ich spiele überhaupt keine Rolle. Ich kann mich fühlen, wie ich will. Ich hatte schon mal erzählt, ich hatte einen Dienst, meine Stimme war weg. Ich konnte nicht predigen, habe ich gedacht. Die Brüder haben gesagt, ach Karl Hermann, wir betet für dich. Habe ich gedacht, das ist ein Schwärmer. Ich habe eigentlich was viel Schlimmeres gedacht. Ich habe gedacht, die sind ja völlig unmöglich. Haben die kein Mitleid mit mir, mit meiner Stimme? Und die haben mich antanzen lassen. Bin reingekommen in den Versammlungssaal, erhobener Finger. Habe gesagt, hört ihr's? Die Stimme ist nicht da. Zu Deutsch, entschuldigt euch mal bei mir, dass ihr mich hier geholt habt. Die haben gelächelt und haben gesagt, wir haben gebetet, geh vor. Ich gehe mit meiner völlig kaputten Stimme, ich konnte nicht reden, ich habe gekrächzt und so, ich gehe da vor, schlag die Bibel auf, sagt das erste Wort, und meine Stimme war wie die jetzt. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe einfach verkündigt, sag Amen und gehe runter vom Rednerpult und wisst ihr, was ist? Die Krächzerstimme war wieder da. Dann ist der Bruder hoch und gesagt, soeben haben wir ein Wunder gesehen. Sagt, jetzt wohl haben wir ein kleines Wunder gesehen, aber wir haben ein Wunder gesehen. Wisst ihr, das ist es. Er kann alles, wenn er will. Ich brauche nichts tun. Wenn er mich schickt, wenn er sagt, tu es, dann kann dich niemand aufhalten. Wenn er eine Tür aufschließt, dann ist es unaufhaltbar. Und das ist die 5. Wisst ihr, von daher dominiert die Zahl 5 diesen ganzen Hesekiel-Tempel. Diese totale Gnade Jesu dominiert es. Dass dann die 6 kommt, das bin ich, kleiner armer Mensch, am 6. Tag geschaffen. Leider kommt am 6. Tag auch die Finsternis über das Kreuz. Der Jesus musste meine Finsternis bezahlen. 6 ist immer auch Finsternis. Drum ist der Antichrist 666. Wisst ihr, und dann sehe ich, wenn die Gnade völlig wirkt in diesem Hesekiel-Tempel, dann passiert was Wunderbares. Wisst ihr, die kann jetzt wirken. Warum? Warum ist in unserem Hesekiel-Tempel das Allerheiligste völlig leer? Warum ist da kein Sühnedeckel mehr drin? Warum ist kein Hohepriester drin? Warum kein Blut? Warum kein Opfer? Weil das, was die Stiftshütte uns zeigt, es schon lange geschehen ist in diesem vollkommenen Opfer. Er braucht nichts mehr tun. Er hat sich gesetzt. Es ist alles fertig. Und der Hesekiel zeigt jetzt, wie kriegst du das, dieses alles, was er mir und dir gegeben hat, wie kriege ich das? Und dann siehst du was ganz Einfaches. Du musst eigentlich jetzt nur noch in kindlichem Glauben diese Schritte des Hesekiel-Tempels nachvollziehen. Und dann siehst du plötzlich, diese Gnade kommt immer über Neuschöpfung. Also er muss bei mir was verändern. Und dann siehst du, es geschieht durch 30, 5 mal 6. Wenn die Wiedergeburt geschehen ist, ist die Grundvoraussetzung da. Und dann sagt die Bibel immer mit 50. Diese 50 Klammern, diese 50 Ellen. Das heißt immer das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich möchte nochmal euch bitten, wenn ihr alles vergesst von dieser Woche, vergesst eine Bibelstelle nie. 3. Mose 14. Das Wirken des Heiligen Geistes, das Salböl, kommt immer nur dorthin, wo vorher das Blut war. Wisst ihr, er macht es immer durchs Blut. Dieses ganze Wirken des Heiligen Geistes beginnt immer, wenn ich vor seinem Angesicht stehe, vom Sühnedeckel Gottes und mich reinigen lasse durch sein Blut. Und das wesentliche Merkmal des Sühnedeckels ist, dass er mit Blut besprengt ist. Und das wesentliche Merkmal ist, dass dort, wo er das Blut gesprengt hat, dass sich dort die Schechina, die Wolke und Feuersäule, die Herrlichkeit Gottes draufsetzt. Und das kann man im 3. Mose 16 relativ leicht nachlesen. Wisst ihr, da ist mir auch wieder klar geworden, das wollte ich auch rüberbringen, die Woche, das ist mir so wichtig. Die Bibel ist eine wunderbare Aneinanderreihung von Wahrheiten. Du musst sie nur zusammensetzen. Wie so Mosaiksteinchen und dann hast du das perfekte Bild. Und dann haben wir ja das Herrliche gesehen. Du gehst über 8 Stufen hinauf. Ja, wo will ich denn hin, wenn ich in Hesekiel 40 bin? Da bin ich in der Erweckung. Ich will das erleben. Ich will, dass das passiert, was bei unserem lieben Christian passiert ist. Das ist doch schön, wenn das immer vor der Freizeit passiert. Wenn er diese 8 Stufen läuft. Und wenn jemand die 8 Stufen läuft, dann sind wir bei Kapitel 40 und sagt, jetzt führt er mich in den Tempelsaal. Wer führt mich in den Tempelsaal? Da steht er. Jetzt kann man sagen, ja, das ist der Engel. Wer ist der Engel des Herrn? Der Herr Jesus. Wisst ihr, er führt mich dann in der Wiedergeburt in den Tempelsaal und jetzt stehe ich mitten drin. Und das Erste, was Gott mir sagt, das hat mich ein bisschen erschreckt, das sage ich euch ehrlich. Er sagt sofort, da ist die Zahl 6, das sind 6 Elle, und sagt, da stehen sofort 2 Pfeiler. Er zeigt mir sofort das Programm. So wie es in Offenbarung 3 im Sendschreiben Philadelphia steht, du sollst ein Pfeiler im Tempel Gottes werden. Wisst ihr, das ist etwas so Gewaltiges, wie er jetzt hier zeigt, wiederum 10, es geht alles über Gnade und Verantwortung. Wisst ihr, ich kriege alles geschenkt. Aber wenn ich die Verantwortung, die Gott mir gibt, indem er mich auffordert zu glauben und anzunehmen und auszuleben, wenn ich das nicht tue, passiert ehrlicherweise ganz einfach gar nichts. Und er sagt, das Ganze ist flankiert auf beiden Seiten, das steht in Hesekiel 41,2, immer mit 5 Ellen. Das heißt, die Gnade ist immer da. Wisst ihr, so wie der Herr Jesus immer da ist, ist immer die Gnade da. Versteht ihr, wenn wir betet, gib mir Gnade, ist das eigentlich schon so ein halber Unglaube. Man müsste eigentlich beten, Herr Jesus, du bist die völlige Gnade und jetzt lege ich mich dir auf den Altar, dass diese Gnade völlig von dir in mich hinein ausgegossen werden kann durch die Schechina, dass sie wirkt. Wisst ihr, wir gehen immer davor aus und sagen, tu es, statt dass wir sagen, wir danken dir, dass du schon getan hast und jetzt muss ich es nur noch annehmen, dass es bei mir wirkt. Und der ganze Hesekiel-Tempel hat nur den Gedankengang, was muss ich tun? Er hat schon alles getan. Er hat alles getan. Was muss ich jetzt tun, was für eine Haltung einnehmen, dass es bei mir wirkt? Und da kommt die Zahl 40. Die liebe ich und fürchte sie. Wisst ihr warum? 40 ist 5 mal 8. Die Gnade und die Neuschöpfung. Also wenn Neuschöpfung und Gnade zusammenkommt, dann habe ich die Zahl 40. Aber es ist halt auch die Zahl der Prüfung. Guckt, wie lang hat der Herr Jesus gefastet? Wie lang war Mose ohne Esser, Trinker auf dem Sinai? Wie musste Mose geführt werden? Mr. Mose war so, mit dem habe ich volles Verständnis, war ein Feuerkopf. Der sieht Ungerechtigkeit in Israel, er schlägt einen Ägypter. Er sieht das Volk Israel, hier herrscht ja Israel als Volk, dort geschieht Ungerechtigkeit durch die Ägypter, die sie gefangen haben. Er schlägt den Ägypter einfach. Also ein zornmütiger Mensch. Und dann muss er 3 mal 40 Jahre, das ist auch wieder Gnade und Neuschöpfung, muss er unter anderem in der Wüste rumlaufen. Und am Schluss sagt Gott in 4. Mose, Mose war der sanftmütigste Mann auf Erden. Entschuldigung, gibt es dann für irgendeinen von uns einen Grund, keine Hoffnung zu haben? Wenn er an der Welt, an den Gläubigen, an sich selber verzweifelt, reicht diese Gnade 5 mal 5 nicht aus? Wieso? Und dann im Schlusskapitel, je weiter wir noch hinterkommen, sagt die Bibel, na, nicht 5 mal 5. 5 mal 5 mal 1000. 25.000 ist da. Da sind Ströme lebendigen Wassers da. Das sind wieder diese 1000 Elle. Da ist alles da. Wenn du das siehst, also ich sag's euch ehrlich, du erschrickst. Du erschrickst. Du erschrickst auch, wenn die Bibel sagt, müsst ihr euch vorstellen, aller Himmel, Himmel, 1. Könige 8,27, aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Die können ihn nicht einmal fassen und jetzt wohnt er in meinem Herzen. Weißt du, ich muss das mal überlegen. Alle Himmel, Himmel können ihn nicht fassen und der kommt durch den Geist der Sohnschaft in mein Herz. Versteht ihr? Da musst du doch sagen, Herr, was ist das für ein Vorrecht? Was ist das aber auch für eine Verantwortung? Was habe ich für eine hohe Stellung? Wisst ihr, es gibt nichts Größeres auf dieser Welt, als ein Gotteskind zu sein. Der Herr Jesus im Herzen zu haben, ist das Größte, was es gibt auf dieser Welt. Wisst ihr, dann kommen wir in unserer fleischlichen Art, wenn der Teufel uns wieder anlügt und verrückt macht. Und wisst ihr, da sind wir neidisch über den, über jenem, den geht es besser, der ist gesünder. Ich muss sagen, ist alles okay, aber es ist ja alles egal. Es spielt nur eine so Rolle. Er in mir, dann ist das totale Geschehen. Wisst ihr, das ist doch etwas so Wunderbares, das kann man in Worte, man kann es nicht einmal beschreiben, das ist unfassbar. Und jetzt bin ich im Tempel des Heiligen Geistes. Ich stelle mit dem Aller Himmel, Himmel steht die 1. Könige 8, Vers 27. Und die Bibel sagt, Kolosser 1, 27, Und das sehen wir ja jetzt, wenn man weitergeht in unserem Tempel, diesem Hesekiel-Tempel. Also nochmal, ich betone es, dass der Hesekiel-Tempel ein leeres Heiligtum hat, ist völlig logisch, weil da Jesus schon alles getan hat. In der Stiftshütte siehst du den vollen Tempel. Und der hat alles getan, jetzt muss ich nur noch reagieren. Das ist praktisch das Schattenbild der Reaktion. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen. Das haben wir die Woche gemacht. Wir haben eine Bekanntmachungswoche gehabt. Was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden sei. Ist euch klar, der Welt da draußen und viele Gläubige ist das völlig unbekannt. Ist ein Geheimnis. Ist ein Geheimnis. Was haben wir für ein Vorrecht, dass Gott uns das Geheimnis zeigt? Wisst ihr, manchmal denkt man, oh ja, das ist ja normal, das ist gar nicht normal. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir das alles erkennen dürfen, dass wir es fassen dürfen, dass wir reagieren dürfen. Und die Bibel sagt, das ist wunderbar. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass er in mir ist, das ist das Totale. Schau, Geheimnis. Wie kann eine Person, die aller Himmel, Himmel nicht fassen können, wie kann eine Person, die das gesamte Weltall nur mit einem Wort trägt, wie kann die Platz haben in meinem kleinen Herzen? Das ist das Wunder des Geistes der Sohnschaft. Wisst ihr, ich muss immer lächeln, wenn die Gläubigen betet, oh, und sagen dann zu Gott, wir danken dir für deine unaussprechliche Gabe für den Herr Jesus. 2. Korinther 9, 15. Muss ich immer lächeln und sagen, na, stimmt nicht. 2. Korinther 9, 15, die unaussprechliche Gabe ist der Geist der Sohnschaft. Das sieht man im Griechischen. Wisst ihr, dass der Herr Jesus, das ist das Wunder, durch seinen Geist, und das ist der Geist Jesu Christi, der in mir wohnt, in mein Herz einzieht und dass ich jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes bin, das ist das Höchste, was es gibt auf diesem Erdball. Es gibt nichts Vergleichbares. Und das Interessante ist, könnt ihr euch erinnern, er hat doch gesagt, du sollst es nicht hergeben und du sollst es nicht austauschen. Und die Bibel sagt, niemand kann uns aus seiner Hand rauben, es kann niemand uns ihn rauben. Das Einzige, was möglich ist, und das ist auch darum die Möglichkeit des Abfalls, ich kann weggehen. Das ist das Einzige, wo ich mich hüten muss, dass ich ja nicht weggehe. Und ich denke, dass solche Wochen dazu da sind, einfach sich zu vergegenwärtigen, was ich für ein gewaltiges Vorrecht habe. Was es für eine Herrlichkeit ist, ihm zu gehören. Und dann versteht ihr, warum dauernd 5 kommt, die Zahl. Ist euch aufgefallen, die Zahl, die überwiegt ja. Ich habe es erzählt. Ich habe ja gesagt, ich bin Mathe nicht so gut. Ich kann mich auch erzählt haben. Aber es sind 170 Zahlen in diesem Hesekiel-Tempel. Jetzt sagt Gott, das war jetzt viel Arbeit die Woche, in Hesekiel 43, 10. Du aber, Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel diesen Tempel, das haben wir gemacht, damit sie sich ihre Missetaten schämen und lass sie den Bau messen. Wisst ihr, was jetzt interessant ist? Er sagt nicht dem Prediger, dem Verkündiger, misst du den Bau für sie. Er sagt nur, du sollst es zeigen, aber messen muss es jeder selber. Jeder muss hingehen und sagen, wirkt die 5 die Gnade bei mir? Jeder muss sagen, gehe ich wirklich durch diesen wunderbaren Weg vor sein Gesicht Jesu? Und dann muss er sagen, passiert's, wenn ich die Gnade für mich annehme, dass bei mir eine Veränderung geschieht, Neuschöpfung? Da muss ich eiskalt sagen, oder fuscht mir hier die 6 mein Menschseite zwischen, oder werfe ich das weg und sage, du allein, deine Gnade allein, das, was du tust, ganz allein. Vertraue ich voll drauf, dass er durch den Heiligen Geist 50 alles macht. Das ist Messen. Aber da sagt er, das muss der Einzelne tun. Der Verkündiger zeigt es nur an. Da steht im Hebräischen wohl nachmessen. Also er misst nur den Tempel nach, verkündigt es, macht es bekannt. Und dann muss jeder Gläubige beginnen nachzumessen. Das heißt, ihr habt jetzt eine Verpflichtung. Ihr müsst jetzt messen. Ihr müsst jetzt einfach nachmessen. Ihr müsst sagen, was ist mit der Gnade, mit 5, was ist mit 8? Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr jetzt Bibel lest, altes Neues Testament, und ihr trefft auf diese 5 oder auf die Rechte des Herrn, wie viel hat der Handfinger? 5, der Herr Jesus. Wisst ihr, wenn ihr auf diese Dinge trefft, dann verharrt einfach und sagt, Herr, ich will das auch. Wisst ihr, und der Eigenwille ist ein Elend, aber die Bibel sagt, es gibt einen Punkt, wo der Eigenwille geheiligt ist und wo Gott sogar will, dass wir egoistische Eigenwille haben. Offenbarung 22, 17. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. diese ganze Wirkung des Geistes der Sohnschaft zu haben, dieser Wille, der soll sogar da sein bei uns, der soll geheiligt sein. Und um das dreht sich der ganze Hesekiel, gell? Wir haben ja gesehen, dass wir dann relativ schnell durchgingen. 43 zum Beispiel zeigt was ganz einfach. Es kommt alles von diesem Tor, das nach Osten geht. Und ihr könnt euch an die Stämme erinnern. Jeder Stamm ist ja ein Abbild vom Typus oder von einer Art von Gläubigen. Und der Liedrigste, so sagt man bei uns im Schwäbischen, der Schlimmste, das ist der Dan, aber selbst bei ihm funktioniert das. Und er sagt, immer alle Stämme haben ein Merkmal, von Osten nach Westen, von Osten nach Westen. Warum hämmert uns das Gott so ein? Steht bei jedem Stamm. Wieso, da sage ich mir, warum schreibt er das immer? Weil er es uns einbläuen will, dass es immer von Osten geht. Sobald ich wiedergeboren bin, sobald ich zu dem Tor nach Osten gehe, zu meinem Jesus, funktioniert es. Das Tor nach Osten gerichtet heißt ganz einfach, ich gehe im Glaube durch diese Schneise bis vor den Sühnedeckel, nehme im Glaube das vollkommene Opfer für mich an und verlasse mich wie ein kleines Kind darauf, dass alles funktioniert. Ich sage es mal so, da muss man dann halt auch die Schrift ernst nehmen, was sie sagt. Sie erklärt uns dann, dass der Glaube halt keine Gefühle hat. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr euch das vergegenwärtigen konntet. Wenn du jetzt dir mal anguckst, Abraham, wenn du mal Richtung 100 gehst, da hast du keine Hoffnung, dass du noch Kinder kriegst. Dann hat er eine Frau, die ist auch schon 90 gewesen, war ja ein bisschen jünger, aber auch 90 ist aus. Jetzt sagt uns der Römerbrief, wie Glaube geht. Er sagt was ganz Einfaches. Ich sage es in meinen Worten. Der nichts zu hoffen hatte, wo nichts zu hoffen war, also wo vor Logik her es einfach aus war, hat geglaubt. Warum? Weil es Gott sagte. Er hat nur geglaubt, weil Gott es sagt. Und das Wunder ist geschehen. Wisst ihr, jetzt kommt was Ungeheures. Das ist für mich das größere Wunder. Als Gott zu Abraham sagt, 1. Mose 22, nimm deinen Sohn, lege auf den Altar und töte ihn. Und jetzt kommen wir wieder zu dem. Ich sage es mal hart, es wäre interessant, was dieser Mann gefühlt hat. Was hat er gefühlt? Und da siehst du, dass die Gefühle gar keine Rolle spielen. Und jetzt kommt das Wunder. Der Hebräer 11 ist ganz wichtig, weil er uns Hintergründe zeigt, was dort geschehen ist. Er zeigt zum Beispiel, dass Gott keinen nur verworfen hat, weil er das falsche Opfer hatte. Und du siehst dort, dass er der Abel angenommen hatte, weil er das richtige Opfer hat. Er gibt Zeugnis über sein Opfer. Und was hat er geopfert? Blut. Und so ist hier. Er sagt uns, Abraham war bereit, Isaak zu töten, weil er wusste, Gott hat ihm versprochen, du bekommst ein Kind. Und er hat geglaubt, dass selbst wenn er das Kind tötet, dass Gott es wieder auferweckt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich glaube, dass ein Hundertjähriger da mehr Probleme hat, weil er kann nicht sagen, naja, dann kommt halt das zweite Kind. Naja. Er ist davon ausgegangen, dass das Wunder einmalig war, aber er war sich sicher, wenn Gott es von mir fordert, dieser Erstgeborene, den habe ich bekommen, ist eine Zusage, wir nennen das Verheißung. Und er hat sich da draufgestellt und hat gewusst, er wird lebendig machen. Wisst ihr, was dann passiert? Wenn er das 1. Mose 22 ganz langsam durchlässt, ist gewaltig, dann sagt Abraham, der seinen Sohn opfern sollte. Und der Sohn ihn ja fragt, wo ist das Opfer? Dann sagt er nicht, du musst jetzt leider sterben, Gott will dich als Opfer. Dann sagt er, das ist die größte Offenbarung mit im Alten Testament. Gott wird für das Opfer sorgen. Und in dem Moment sieht er das Tier, das dann stellvertretend geopfert wird und Isaak lebt. Da siehst du, wie die ganze Bibel sich nur um das stellvertretende Opfer Jesu dreht. Es ist so gigantisch, es ist unfassbar. Und jetzt kommt wieder das Interessante. Jetzt würden natürlich die weltlichen Gläubigen würden ergangen und würden analysieren, was der Abraham für Gefühle hatte. Und du sagst mir doch völlig egal. Das hat funktioniert. Das heißt, was ich Gefühle entwickle und was du für Gefühle entwickelst, ist völlig egal. Interessant ist nur, dass das Ergebnis stimmt. Dass du am Schluss, wie der Abraham, selbst wenn nichts mehr zu hoffen ist, dich draufstellst und sagst, hier, er, das Angesicht Gottes, der Sühnedeckel, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, ihm lege ich mich auf den Altar. Der wird jetzt mir alles zum Besten dienen lassen, wenn ich ihn wirklich lieb habe. Wisst ihr, damit dreht sich wieder alles um den Herr Jesus. Und wenn du so den Tempel siehst, dann hat er eine ganz andere Ebene. Und vergesst nie, alle entscheidenden Dinge geschehen gen Osten. Und dann haben wir ja das Totale gesehen. Wir haben die Ordnungen natürlich gesehen. Wir haben gesehen, dass der Priester weiß werden muss. Und interessant ist, du hast nicht mehr das Opfer von Yom Kippur, sondern das Brandopfer. Du hast das Schuldopfer. Also das heißt, ich brauche dauernd die Reinigung durch Jesu Blut und dauernd die Hingabe. 2. Korinther 8, 5, sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, dann uns durch den Wille Gottes, das Brandopfer. Römer 12, 1 und 2, dass wir unsere Leiber als Ganzopfer hingeben. Das ist das Einzige, was Gott will. Aber das vollkommene Opfer ist geschehen, da brauche ich nichts machen. Das haben wir auch gesehen. Aber immer wieder geht es wie ein roter Faden durch, bis 46, wo er sagt, 6 Tage ist dieses Tor geschlossen, aber am Sabbat, am Neumond, das heißt, wenn der 7. Tag anbricht, die Ruhe in Christus, wenn du durch das Tor nach Osten gehst, dann ist alles offen und dann bricht es hervor und dann passiert Kapitel 47. Da sagt die Bibel, er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Wir müssen immer wieder zum Eingang des Hauses zurück. Johannes 10, Vers 9 sagt, der Herr Jesus ist die Tür zur Gemeinde. Er ist der Eingang. Da müssen wir immer wieder zurück und sagt, siehe. Da steht kein Wort umsonst in der Bibel. Da sagt die Bibel, siehe, du musst jetzt beobachten. Da kommt das Wasser des Lebens. Wo kommt es her? Nicht vom Himmel. Nicht durch einen Wasserfall. Nicht links oder rechts bricht es hervor. Ich habe das Wort Wasserfall benutzt, aber schon nur Illustration von Menge von Wasser. Aber in Wirklichkeit kam das von unten. Woher? Unter der Schwelle. Und was sagt die Bibel an der Stelle? Wo sollen sie anbeten? Auf der Schwelle. Und die Schwelle ist Philipper 2, 5 bis 8, die Erniedrigung Jesu. Durch seine Erniedrigung, durch seinen Tod, durch die Schmach, die er erlitten hat. Und ich möchte nochmal betonen, Geschwister, wir können das nicht fassen. Die Bibel lehrt eindeutig, dass der Herr Jesus das Opfer hat, das seit Grundlegung der Welt wirkt. Das heißt, er muss an diesem Kreuz, wir denken, der hat sich schon da die paar Stunden gehangen, hat furchtbare Qualen erlitten, hat meine Sünde getragen. Ja, ja, das stimmt. Aber er hat was ganz anderes getan. Er war in der Sekunde außerhalb von Zeit und Raum. Und jetzt hat Gott der Vater alle Sünde vor Adam bis zum letzten Mensch, der jemals bis ins tausendjährige Reich hinein über diesen Erdball geht. Er hat alle Sünde auf ihn gelegt. Er hat alle Flüche an ihm vollzogen. Er hat alle Höllenstrafe, alles, was du dir vorstellen kannst, hat er hier getragen. Obwohl er Gott war, aber gleichzeitig ein Mensch, er musste es in seiner Menschheit erleiden. Und nur weil er selber Gott war, konnte er das selber ertragen. Es ging ja sogar so weit, dass Gott dann die Unsterblichkeit von ihm wegnahm. Drum hat er nämlich gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil die Bibel ganz klar sagt, dass Gott unsterblich ist. Und der Sohn Gottes hatte genauso das Wesen wie der Vater, die Gottheit. Und die zieht der Vater zurück und dann kann er sterben. Und dann erlebt er das Ungeheure. Er, der Fürst des Lebens ist, der den Tod und die Sünde nicht kannte, muss sterben. Ich glaube nicht, dass wir verstehen können, was das für der Herr Jesus bedeutet hat. Das muss doch total Schock gewesen sein. Und er fährt ins Totenreich, in den Scheol, in der Hades. Und in dem Moment kommt der, der der Hades beherrscht, nämlich der Teufel. Im Hebräerbrief steht in Kapitel 2, dass der Teufel die Kontrolle über den Tod hat. Ist uns auch auf mich bekannt. Und in dem Moment will der Teufel ihn packen, wie er jeden Menschen packt, wenn er stirbt. Und dann sagt die Bibel Kolosser 1, 13 und Folgeverse. Kolosser 2, du siehst dann in diesen 2 Kapiteln von Kolosser was ganz Einfaches. Der Herr Jesus geht jetzt hin und jetzt ist etwas geschehen, das ist für uns unfassbar. Das ist der Grund für die Gnade, das ist der Grund für die Neuschöpfung. Da kommt die Zahl 5, die Zahl 8 her. Da kommt 50 her, das Wirken des Geistes. Er ist nämlich hingegangen und hat unsere Sünde bezahlt. Und jetzt versteht ihr, er hatte selber keine Sünde, darum konnte ihn der Teufel nicht packen. Er hat alle Sünde, die auf ihm lagen, bezahlt. Darum konnte der Teufel ihn nicht packen. Der Teufel hat keine Macht in ihm. Jetzt sagt die Bibel, dann geht er hin und entwaffnet den Teufel vollständig, nimmt ihm alles weg. Totaler Triumph. Und dann steht er aus dem Tod auf. Und jetzt versteht ihr, warum das so wichtig ist. Darum ist das, was wir, wenn wir richtig biblisch denken, Passa nennen, nicht Ostern. Das kommt von der Göttin Ostaria, das ist ein Götzekult. Und dann steht er aus den Toten auf. Wisst ihr, was jetzt ist? Da ist etwas geschehen. Und das Interessante ist, ich habe es jetzt nachgelesen. Im Zitat, Flavius Josephus, der Pharisäer, der raffinierte, ich weiß nicht, ob man gottlos sagen darf, aber schon der verderbte Pharisäer, der sich den Römer verkauft hat, der Jude, der die große Geschichte geschrieben hat, das hat mich völlig erschüttert. Wisst ihr, was der schreibt? Der schreibt eiskalt, dieser Jesus von Nazareth in den jüdischen Altertümern, er ist aus den Toten auferstanden. Selbst Flavius Josephus sagt, die Zeuge und der Beweis war so eindeutig, dass er aus den Toten auferstanden ist, dass ein gottloser Pharisäer, Anführungszeichen Herr gottlos, dass er bezeugt, dass der Jesus auferstanden ist. Und wenn er auferstanden ist, wisst ihr, was dann ist? Dann ist bewiesen, dass er Gottes Sohn war. Dann ist bewiesen, dass er keine Sünde hatte. Dann ist bewiesen, dass alle Sünden bezahlt sind. Versteht ihr? Was für ein Drama, wenn dann ein Mensch das nicht annimmt. Das ist eine Katastrophe. Wisst ihr, und dann kommen die Leute und glauben, ja, ich werde Gott mit Religion milde stimmen. Gott kennt keinen Spaß mehr, wenn man seinen Sohn verwirft. Wenn man den Sohn verwirft, dann ist aus. Diese Herrlichkeit ist geschehen und es geht alles nach Osten. Und jetzt ist durch diese Erniedrigung plötzlich der Strom des Wassers des Lebens geflossen. Wenn ich diese Schwelle akzeptiere, dieses vollkommene Opfer annehme, vorm Sühnedeckel stehe, dann fließt dieser Strom des Wassers des Lebens in mich. Und jetzt haben wir es ja gesehen. Der erste Schritt, wenn das in mich hineinfließt, ich stehe durch den Glauben, jetzt stehe ich im Wasser. Das ist das Wichtigste. Wenn ich im Wasser stehe und sterbe, bin ich in der Ewigkeit bei meinem Jesus. Das ist das einzig Wichtige. Wisst ihr, ich mache mir gar keine Gedanken, bin ich bereit, wenn ich einmal sterben muss, wenn ich krank wäre, wenn ich verfolgt wäre, mache ich mir gar keine Gedanken. Ich habe nur einen einzigen Gedanke. Ich werde einst, wenn ich sterben muss, nur ein zentraler Punkt haben, nur ein Haltegriff, der mich hält. Jesu Blut. Ist ein Diener in Lissabon gestorben. Er liegt auf dem Totenbett. Ich habe gedacht, so wollte ich sterben. Der macht kurz bevor er stirbt, krank auf dem Sterbebett, macht er die Augen auf. Dann sagt er zu den Leuten, die um ihn rumstanden, Triumph! Im Tod ruft er, Triumph! Heute geht ein Sünder, gewaschen durch Jesu Blut, in den Himmel ein, macht die Augen zu und ist tot. Gigantisch, oder? Wir sagen, genau das ist es. Wir haben nur eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist das, was er getan hat. Da gelten keine Gefühle, da braucht man keine Angst haben, keine Sorge, gar nichts. Wenn man in diesem Wasser steht, das haben wir gesehen, das sind die ersten 1000 Ellen. Und jetzt müssen wir die Leute sagen, das Wichtigste ist, dass du die ersten 1000 Ellen hast. Aber Gott hat mehr als 1000 Ellen. Er lässt dann, wenn wir die 1000 Ellen gehen, dem Gehorsam, also einfach das, was er sagt, vorwärts gehen. Zum Beispiel, du sollst die Milch des Wortes Gottes auf dich wirken lassen, dass du Speise hast, dass du wächst, du sollst gehorsam sein. Also alle diese Dinge, dann sagt die Bibel, dann geht dir das Wasser bis an die Knie. Das heißt, du hast dann Gebetsleben. Wo kommt denn mein Gebetsleben her? Wisst ihr, ich habe aufgehört zu beten wie früher. Früher habe ich mir überlegt, was bete ich jetzt? Habe ich aufgehört. Die Bibel sagt, er vertritt mich durch der Heilige Geist mit unaussprechlichem Seufzen. Wisst ihr, was ich mache? Bevor ich bete, sage ich, Herr Jesus, lass mich jetzt im Heiligen Geist beten und dann schalte ich das Hirn ab. Und dann fange ich an zu beten. Entweder stimmt es oder stimmt nicht. Und dann wundere ich mich selber, was ich gebetet habe. Wisst ihr, er ist ein und alles. Er tut alles, er macht alles, er tut das Totale. Ich muss nur ihm auf dem Altar liegen, dann wirkt er alles. Dann kommen die nächsten 1000 Ellen. Hüfte. Wisst ihr, wir denken immer, schaffe ich es, habe ich Kraft? Ist doch egal. Er hat alle Kraft des Universums. Er hat alle geistliche Kraft. Sobald ich diese nächste 1000 Ellen im Gehorsam gehe, steigt das Wasser und ich bin vollständig in ihm und kann durchgehen. Und dann sagt er, wenn du dann noch die letzte machst, das haben wir gestern Abend betrachtet, dann schwimmst du. Das ist das, wenn der Jesus sagt, bleibet in mir. Das ist das, wenn Paulus sagt, wer in ihm bleibt, sündigt nicht, er lebt nicht in Sünde. Das ist dann das, wo du völlig in Christus aufgehst, wo der ein und alles ist. Du lebst vollkommen normal. Wisst ihr, mein Kollege hat das nicht gesehen, mein Nachbar sieht es nicht. Mein Nachbar sagt einmal, hast du einen anderen Gott wie ich? Die Kollegen haben gesagt, ja, bist du besser wie wir? Sagen, nö. Ich bin vielleicht schlechter wie ihr. Aber ich habe was, was ihr nicht habt. In meinem Herzen, jetzt sage ich euch, denen konnte ich das nicht sagen. Ich habe früher die Dummheit begangen, ihnen manchmal so Dinge zu sagen. Sie wollte mich einmal abschleppen zum Trinken. Habe ich am Morgen in der Stille Zeit gelesen. Dass Gott zu mir geredet hat, dann habe ich ihnen gesagt, was da steht. Wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Habe ich gesagt, geh nicht mit. Also mein Chef hat mir das fast nie verziehen. Das Problem ist ganz einfach. Euch kann ich das sagen. Der Sühnedeckel ist der Schlüssel. Und damit, wunderbar, stehe ich vorm Sühnedeckel, schwimme ich. So einfach. Ich stehe vorm Sühnedeckel, dann schwimme ich. Ich komme mit dem Geist des Glaubens, den er mir selber gegeben hat, den hat auch er gegeben. Darum ist der Erfinger und der Vollender. Ich darf jetzt nur glauben. Aber eines nimmt er mir nicht ab. Darum ist die Lehre vom unfreien Wille ein großer Unsinn. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Bibel sagt ganz klar, du hast den freien Wille zu nehmen oder es zu lassen. Und jetzt kommt meine Verantwortung. Und jetzt kommt die zweite 5, jetzt kommt 10. 5, Gnade, plus 5, die Verantwortung. Ich muss halt dann im Glauben handeln. Wisst ihr, und dann haben wir ja gesehen, und so kommen wir auch zum Ende, wenn du schwimmst, dann zeigt er alle Typen von Gläubigen. Dann, ich sage nochmal, wer mir mit am liebsten ist, natürlich Judah, der Stamm Jesu, aber danach kommt sofort Issachar, der Esel, der stellvertretende Erlöste, der Knochige, der zwischen den Hürden lagert, zu keinem Lager gehört, der dann letztendlich was Wunderbares erlebt. Dieses Eselsein bewirkt, dass er tragen kann. Schon interessant, warum Gott ausgerechnet das Tier erlöst hat, das ein Lasttier ist, oder? Ist auch kein Zufall, auch in der Bildersprache. Wisst ihr, und dann siehst du, egal was du für einen Hintergrund hast, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du in Osten geboren bist, nach Westen gehst, also vorwärts gehst, egal was du für ein Stamm bist, was für ein Charakter heißt es neutestamentlich, was du für eine Prägung hast, für einen Stallgeruch, wo du herkommst, geistlich, interessiert auch niemand. Das ist immer interessant, kirchengeschichtlich, wenn die Leute mir das erzählen, sagen, ja, ja, man merkt es noch ein bisschen, egal und so. Aber eines ist wichtig, du musst nur zu diesem Gebiet gehören. Du musst nur in einem Geist zu einem Leben getauft sein. Dann sagt die Bibel so entscheidend im Schluss, der Herr ist hier. Und wenn wir beieinander sind als lebendige Steine, wie es die Woche war, dann ist was ganz, ganz Einfaches. Dann haben wir zusammen als kleine Tempel des Heiligen Geistes, der Tempel des Leibes Christi hier auf der Erde dargestellt. Und im Tempel des Heiligen Geistes ist er Mitte der Sühnedeckel. Und wenn die wahren Gläubigen zusammenkommen, dann kann nur eines im Zentrum stehen. Der Sühnedeckel, der Herr Jesus allein, der hohe Priester, das Opfer, das Blut, er ganz allein. Und der ganze Hesekiel-Tempel hatte nur einen Sinn, wenn ich es richtig verstehe, mich zur letzten Elle zu führen. Aber nicht, dass letztendlich wir etwas davon haben. Sondern die Bibel sagt, wenn ihr alles getan habt, was ihr geheißen seid, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Und was will dann Gott von mir am Schluss, wenn ich schwimme, wenn ich das alles realisiere? Dann sagt er, dann betest du auf der Schwelle an. Dann kommt die große Anbetung Jesu. Wisst ihr, und jetzt kommen wir nachher zu was ganz Wichtigem. Wir kommen zum Mahl. Wenn wir zum Mahl kommen, ich zeige das nachher, dann machen wir genau das. Wir stellen uns auf die Schwelle und betet an. Ich möchte beten. Herr Jesus, uns fehlen die Worte, aber du hast uns alles gesagt mit deinem kostbaren und teuren Wort. Du bist der Sühnedeckel, du bist der Hohepriester, du bist das Opfer, du hast dein Blut auf dich selber gesprengt. Du hast dich gesetzt und gerufen, es ist vollbracht. Alles ist von dir, für dich, durch dich, zu dir hin. Du allein bist der, der uns der Geist der Sohnschaft ins Herz gegeben hat. Du hast uns diese Ströme lebendigen Wassers gegeben. Du gibst uns diese 1000 Elle vor. Du begleitest unser ganzes Leben mit der Gnade, die du selber bist, mit dieser Zahl 5. Du erneuerst uns Tag für Tag, so wie es im 2. Korinther steht. Du bist der, der die Zahl 8 schafft. Du tust es durch deinen Geist mittels der Zahl 50. Du hast uns wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Zahl 30. Du willst diese Gemeinschaft durch das Wirken des Geistes mit dir und dem Vater. Das ist das wahre 100. Und du hast uns zu irgendeinem dieser Stämme hinzugefügt. Wir drehen jetzt uns um dich und deine Fülle. Drum können wir sagen, es ist unfassbar. 25.000 steht uns zur Verfügung. Nicht fassbar, was für eine Fülle in dir ist, was du für ein herrlicher König, für ein herrlicher Herrscher, für ein herrlicher Erlöser bist. Wir möchten uns auch nachher auf die Schwelle stellen und dich anbeten. Du seist verherrlicht und durch dich der Vater im Himmel. Amen.